Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich auch im Garten. Wie sich Hobbygärtnerinnen und Gärtner darauf einstellen können, schildert gleich Maja Rottleb vom Naturschutzbund NABU. Und was speziell Bäumen hilft, erklärt eine Baumkontrolleurin aus Franken. Die weiteren Themen: Zu viel schadet, besagt eine britische Untersuchung über den Antibiotika-Einsatz bei Anbaupflanzen. Die zweite Welle: Sind einmal Handschuhe Keimschleudern oder Hygieneutensil? Und im Verbrauchertipp: Reden hilft, Erbstreit durch Mediation schlichten. Wer in seinem Garten Hortensien und andere durstige Pflanzen hat, stellt fest, entweder sie werden dauernd gegossen oder es gibt keine Blüten. Dasselbe bei Beerensträuchern und Gemüse. Oft ist der Boden hart und trocken und die Pflanzen kümmern. Kommt dann doch mal ein heftiger Regenguss, kann das Wasser kaum einsickern. Besonders schlimm war das in den beiden vorigen Sommern. Der Klimawandel ist im Garten angekommen. Aber hilflos ausgeliefert ist man ihm nicht. Der Naturschutzbund NABU hat Anregungen fürs Gärtnern unter veränderten klimatischen Bedingungen zusammengestellt. Vor der Sendung habe ich darüber mit Maja Rottleb gesprochen, der Gartenexpertin des NABU. Meine erste Frage: Wie lässt sich möglichst viel Wasser im Garten sammeln und halten?
Das ist ganz einfach möglich, indem man im Garten möglichst große Vielfalt hat. Und zwar vor allem an verschiedenen Pflanzen, die das Wasser im Garten halten, nämlich auf der Ebene der Luft sozusagen. Also die Luftfeuchtigkeit wird gehalten und natürlich auch im Boden. Bodendecker halten zum Beispiel das Wasser im Boden oder auch bodendeckende Pflanzen, die unter Sträuchern oder zwischen Gemüse gepflanzt sind. Und wenn man dann einen gesunden Boden hat, dann wird das Wasser sehr gut im Garten gehalten. Dazu kann man noch im Garten etwas bauen, zum Beispiel eine Zisterne kann man sich in den Garten bauen oder ein Sickerbeet, das hält dann das Wasser direkt im Garten. Man hat ja immer so unter Regenrinnen zum Beispiel oder an Senken Stellen, wo sich viel Wasser sammelt, wenn es jetzt doll regnet. Da kann man Pflanzen pflanzen, die Wasserunterschiede ertragen, zum Beispiel Schwertlilie, aber auch Seggen. Und die nehmen das Wasser auf, transpirieren das und sorgen so auch noch ein bisschen mehr für Kühle. So wird das bisschen Wasser, was man im Garten hat, auf jeden Fall optimal genutzt und kann ins Grundwasser zurücksickern an der Stelle. Darum Sickerbeet.
Hier das Blumenbeet, dort das Gemüse, nebenan die Kräuter. Ist diese in vielen Gärten gewohnte Ordnung noch das richtige Mittel der Wahl?
Also wir sagen, es gibt bessere Methoden, zum Beispiel die Mischkultur. Man pflanzt Pflanzen, die sich gut verstehen, zusammen. Und die haben dann, bevorteilen sich gegenseitig. Zum Beispiel spenden sie sich gegenseitig ein bisschen Schatten und auch Schutz vor zu viel Wind oder vor Austrocknung durch diesen Wind oder durch die Sonne. Sie fördern das Wasser aus tieferen Schichten nach oben und können so dazu beitragen, dass der Boden so locker bleibt, dass auch Pflanzen mit kurzen Wurzeln gut ans Wasser rankommen. Also große Pflanzen, kleine Pflanzen, Kräuter und auch Zierpflanzen können zusammengepflanzt werden. Und so hat man auf jeden Fall die optimale Anpassung für den Klimawandel.
Ist das das Wichtigste für den Boden, damit er nicht aufreißt und trocken wird, sondern möglichst fein und auch feucht bleibt?
Den Boden bedeckt zu halten, das ist am wichtigsten. Das kennt man aus der Natur. Da, wo der Boden grün ist oder auch im Wald, wo Blätter liegen und so weiter, ist es am lebendigsten im Boden. Wenn man ihn brach liegen lässt, offen liegen lässt, vielleicht auch noch umgegraben hat oder sonst was, dann zieht das Bodenleben in tiefere Schichten und man hat quasi einen beinahe toten Boden, wo auch Wasser nicht gut gehalten wird, weil Bodenleben und Humus hält das Wasser im Boden.
Wenn man sich neue Pflanzen aussuchen möchte, die möglichst besser mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen, welche sind sozusagen die Alleskönner, die mit trockenen und warmen Phasen klarkommen, mit heftigen Regengüssen aber auch und die darüber hinaus womöglich noch für Insekten und Vögel interessant sind?
Ja, da hat unsere heimische Natur allerhand zu bieten. Man muss also nicht unbedingt in die Exotenkiste greifen, sondern wir haben natürlich auch hier in Deutschland viele Standorte, wo es entweder total trocken ist oder sehr feucht oder auch beides. Man muss ein bisschen schauen, was man für einen Standort hat für einen Garten und die Pflanzen standortangepasst auswählen. Das ist das Wichtigste. und gucken, dass der Boden nicht immer feucht ist oder nicht immer trocken. Das kann man ganz gut, indem man ihn ein bisschen verbessert mit Humus oder mit Sand, je nachdem. Und dann kann man sich an die Pflanzenauswahl machen. Alleskönner, die wir alle kennen, sind zum Beispiel Sedum oder auch verschiedene Gräser, die Trockenheit und Hitze sehr gut aushalten. Aber es gibt auch eine größere Vielfalt an Storchschnäbeln zum Beispiel, die ein ganz toller Bodendecker sind. Die gibt es in verschiedenen Arten und Sorten, sehen super aus. Aber auch verschiedene Salbeiarten und Sorten gibt es, zum Beispiel den Steppensalbei. Da hört man schon am Namen, dass er gut angepasst ist an Trockenheit. Ein ganz toller Salbei, der super aussieht, das ist der Muscatella-Salbei. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ganz, ganz tolle Staude. Es gibt verschiedene Malvenarten, die sehr gut sind. Die Wurzeln tief, die sehen richtig schön aus im Garten, immer sehr gut zu pflanzen. Und dann kennen wir ja alle Schafgarbe oder auch den Rheinfarn. Steinquendel und Bergminze sind tolle Stauden, die auf den verschiedenen Standorten, wie gesagt, ein bisschen Standort angepasst, aber dann sehr gut klarkommen mit den Gegebenheiten, die wir heutzutage haben.
Gärtnern im Klimawandel. Es gibt viele heimische Pflanzen, die mit den veränderten Bedingungen zurechtkommen. Soweit Maja Rottleb vom Naturschutzbund NABU. Der Klimawandel setzt auch vielen Bäumen zu, nicht nur im Wald, sondern auch im Stadtpark und im Privatgarten. Dort schaut sie sich die Baumkontrolleurin Daniela Antoni genau an und versucht, die Besitzer davon abzuhalten, den schnellsten und scheinbar einfachsten Weg zu gehen, weg mit dem Baum. Michael Watzke war mit Daniela Antoni unterwegs.
Das ist kein Specht, sondern Baumkontrolleurin Daniela Antoni mit einem kleinen Hämmerchen.
Das ist der Schonhammer, damit klopfe ich jetzt mal. Aber das hier ist alles festes Holz, das heißt, da braucht man sich keine Sorgen machen als Baumeigentümer.
Die Baumsachverständige aus dem unterfränkischen Stockstadt am Main prüft Stadtbäume auf Standfestigkeit und Pilzbefall, sowie diese 70 Jahre alte Sommerlinde in einer Allee am Straßenrand. Der mächtige Stamm hat einen tiefen Riss.
Also der mechanische Schaden, der hier passiert ist, das war ein Blitzeinschlag, sieht man auch sehr gut, geht von oben bis nach unten. Linde an sich hält sich momentan sehr wacker, das heißt, die hat zwar auch Stress durch die Dürresommer, aber die zeigt jetzt nicht diese starken Rücktrocknungserscheinungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei Birke aktuell sehen.
Der Klimawandel macht vielen Stadtbäumen zu schaffen. Birken, Kastanien, Eschen und Ahornbäume finden zu wenig Wasser und leiden unter zu hohen Temperaturen.
Die haben so starken Trockenstress, dass die Bäume komplett zurücksterben. Das sind die letzten zwei Dürresommer gewesen, also nachweislich. Ich habe ja jeden Tag Birken und sehe auch immer in meinen Unterlagen den Verlauf, wie die vor 2 Jahren noch aussahen. Und wirklich komplett gesunde Bäume sterben innerhalb von 2 Jahren so zurück, dass sie komplett dem Tode geweiht sind.
Aber nicht nur der Klimawandel macht Daniela Antoni Sorgen. Die Baumkontrolleurin erlebt häufig, dass Baumbesitzer auch leicht erkrankte Bäume aufgeben, die eigentlich noch zu retten wären.
Die schlechten Nachrichten müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Baum gefällt wird. Also man kann mit fachlichen Schnittmaßnahmen kann man so gut wie jeden Baum erhalten.
Aber das kostet natürlich. Und immer weniger Baumbesitzer seien bereit, das Geld dafür aufzubringen, klagt die Forstwissenschaftlerin Antoni.
In der grünen Branche ist es momentan so ein bisschen das Ärgernis, dass eben die Tendenz immer mehr dazu geht, dass die Leute ihre Bäume nicht mehr erhalten möchten, sondern eben lieber die Säge bestellen.
Die staatlich geprüfte Baumsachverständige hört sowohl bei finanziell gebeutelten Kommunen als auch bei privaten Baumbesitzern immer häufiger:
Das ist es mir nicht wert oder der Baum macht ohnehin so viel Dreck, dann machen Sie ihn lieber gleich weg. Komischerweise ist es so, dass die Baumeigentümer da tatsächlich weniger Scheu haben, solche Sachen tatsächlich auch durchzuziehen, auch wenn der Baum komplett vital und gesund ist.
Antoni wünscht sich einerseits mehr finanzielle Unterstützung beim Erhalt von Stadtbäumen. Andererseits fordert sie von den Kommunen, die Baumschutzregeln einzuhalten und bei Verstoß auch zu bestrafen.
Vor einer Fällung muss natürlich eine artenschutzrechtliche Überprüfung stattfinden, damit dort keine Arten brüten oder leben, die geschützt sind. Und es gibt dann noch die Brut- und Setzzeit, die geht von März bis September und da darf eben auch keine Fällung erfolgen.
Denn ein allzu leichtfertiges Abholzen eines klimawandelgestressten Baumes führe oft dazu, dass andere Bäume in der Nähe zusätzlich belastet würden.
Das heißt, wenn wir die Nachbarbäume fällen, haben die Bäume mit einer ganz neuen Krafteinwirkung zu kämpfen. Dabei kann es bei Windeinfluss zu Verwirbelungen kommen und zu einem Krafteinfluss, den die Bäume einfach vorher nicht gewohnt sind. Und dementsprechend kann es natürlich zu Bruch- und Standsicherheitsproblematiken kommen.
Bäume leiden unter dem Klimawandel, können aber in vielen Fällen erhalten werden. Wenn es um Antibiotika geht, dann wissen wir inzwischen, dass sie nur wohlüberlegt eingesetzt werden sollten. Denn Bakterien werden schnell resistent gegen die Wirkstoffe und dann helfen sie uns nicht mehr. Auch Tiere sollten nur in dringenden Fällen Antibiotika bekommen. Weniger bekannt ist allerdings, Anbaupflanzen werden ebenfalls mit Antibiotika behandelt und offensichtlich nicht zu knapp, wie zwei britische Forscher in einer Untersuchung berichten. Wiebke Lehnhoff hat die Einzelheiten.
Eigentlich wollte Phil Taylor nur eine Datenbank auswerten und dabei stieß er zufällig auf die Antibiotika. Phil Taylor ist ein britischer Mikrobiologe, der sich auf Pflanzenkrankheiten spezialisiert hat. Er arbeitet für CABI, eine gemeinnützige landwirtschaftliche Organisation, die sich vor allem beschäftigt mit Umwelt- und Landwirtschaftsthemen in Ländern des globalen Südens. Zum Beispiel schult CABI in diesen Ländern Leute, die dann ihrerseits Bäuerinnen und Bauern beraten, wenn deren Pflanzen krank sind. Diese Beraterinnen und Berater arbeiten meist für das Landwirtschaftsministerium. Und was sie für Pflanzenbehandlungen empfohlen haben, wollte Taylor mit einem Kollegen auswerten.
Uns überrascht nicht, dass da viele Mittel gegen Insekten, Pilze und Unkräuter gelistet waren. Auch Mittel gegen Fadenwürmer. Was uns allerdings überrascht hat, war ein weitreichender Einsatz von Antibiotika. Wir haben unsere Daten nach Regionen unterteilt und da zeigte sich, dass Antibiotika-Einsatz in einigen Gegenden der Welt bei bestimmten Anbaupflanzen weit verbreitet ist.
Die Forscher haben Daten ausgewertet, die sich auf den Zeitraum 2012 bis 2018 beziehen. Und zwar aus 32 Ländern weltweit, die ein niedriges oder mittleres Einkommen haben. Das waren Pazifikanrainer, Länder aus Nord-, Mittel- und Südamerika, dem östlichen Mittelmeerraum, Südostasien und Afrika. Dabei zeigte sich, dass in Afrika gar keine Antibiotika bei Anbaupflanzen empfohlen wurden und in Südostasien am meisten, und zwar im Reisanbau. Auch bei Tomaten und Zitrusgewächsen wurden Antibiotika oft genannt. Empfohlen wurden sie aber nicht nur gegen bakterielle Pflanzenkrankheiten, sondern auch bei Problemen und Formen des Befalls, gegen die Antibiotika gar nicht helfen, zum Beispiel Insekten. Auch vorbeugend sollten die Mittel offenbar gegeben werden. Insgesamt wurden 11 verschiedene Antibiotika empfohlen für mehr als 100 Anbaupflanzen. Studienautor Phil Taylor findet das ziemlich besorgniserregend.
Unsere Studie ist eine Art Warnung an alle, dass sowas gemacht wird. Denn bis jetzt war der Einsatz von Antibiotika bei Anbaupflanzen so gut wie unbekannt, auf jeden Fall für Südostasien. Im Vergleich zu Menschen und Tieren ist der Antibiotika-Einsatz bei Pflanzen zwar relativ gering, aber es ist eine Nische, über die Antibiotika in die Umwelt gelangen und über die sich Resistenzen entwickeln werden oder sogar schon in einigen Ländern entwickelt haben.
Problematisch ist laut den Forschern nicht nur, dass diese Antibiotika dann mit Absicht in die Natur gelangen, sondern dass sie beim Ausbringen auf die Felder in Kontakt mit landwirtschaftlichen Chemikalien kommen. Daraus könnten sich in bestimmten Kombinationen viel schneller Antibiotikaresistenzen entwickeln als sonst, wie eine frühere Studie festgestellt habe. Aber was heißt das jetzt für uns und die Lebensmittel, die wir kaufen und essen?
In unserer Studie sprechen wir davon, dass sich Resistenzen bei menschlichen Krankheitserregern bilden können. Zum Beispiel, wenn wir über Obst und Gemüse antibiotikaresistente Bakterien zu uns nehmen, die dann ihre Resistenzen an unsere eigene Bakterienflora weitergeben. Dieses Risiko ist für den einzelnen Menschen sehr gering. Die eigentliche Gefahr ist, wenn sich so eine Resistenz erstmal gebildet hat, dann wird sie sich weiter verbreiten und ein Problem für alle Menschen.
Phil Taylor sagt aber, wir müssten uns keine speziellen Sorgen machen, wenn wir zum Beispiel Reis essen. Denn selbst wenn der mit Antibiotika behandelt worden sein sollte, würden davon bei uns Konsumenten nur noch wenige Spuren ankommen. Entscheidend sei jetzt, den Antibiotika-Einsatz bei Anbaupflanzen unter die Lupe zu nehmen und möglichst zu regulieren. In Deutschland werden übrigens laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit keine Antibiotika mehr als Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln eingesetzt. Allerdings auch erst seit dem Jahr 2014.
Forscher aus Großbritannien haben festgestellt, dass Antibiotika auch im Pflanzenanbau wesentlich weiter verbreitet sind als gedacht. Neben Klopapier, Desinfektionsmitteln und Masken waren auch Einmalhandschuhe zu Anfang der Corona-Pandemie im März ruckzuck vergriffen. Doch gleichzeitig wurde schon vor deren unsachgemäßen Gebrauch gewarnt. Ob die zweite Corona-Welle schon da ist oder noch kommt, welche Rolle spielen Einmalhandschuhe, wenn es darum geht, eine Ansteckung zu verhindern? Anke Petermann hat recherchiert, auch auf Anregung von Hörerinnen.
Julian Kruse von Lantours Aktivreisen demonstriert, wie man einen Seesack so aufrollt, dass er ein luftgefülltes Rückenpolster fürs Boot wird.
Ich habe hier eine Plastikkante, die halte ich vor mich. Dann wickle ich einfach ganz eng über diese Kante drüber.
Der Paddelexperte hat sich weiße Einmalhandschuhe übergestreift, denn den Seesack berühren kurze Zeit später auch die Freizeitkanutinnen, die er einweist. Und das Austauschen von Gegenständen ohne Einweghandschuhe oder Desinfektion ist Lantours laut Hygienekonzept nicht gestattet. Doch nach der Einweisung, Aufbewahrungstonne, Paddel und Seesack desinfizieren zu müssen, wäre unpraktisch. Deshalb trägt Kruse für den kurzen Zeitraum von vielleicht 10 Minuten die Einmalhandschuhe. Behandschuht hebt er den Seesack ins Kanu.
Kleiner Tipp unter Profis, wenn ich mir den hier hinten so reinstelle, schön mit Luft befüllt, sagt mein Rücken irgendwann, oh danke, das ist aber schön.
Wie man paddelt und die Aufbewahrungstonne wasserdicht verschraubt, hat Kruse schon erklärt. Ab jetzt kommt er ohne die weißen Häute aus. Das Ausziehen wirkt geübt. Kruse hebt die Stulpe eines Handschuhs leicht an, ohne die Haut zu berühren. Schlägt das Handschuhende um, zieht den Handschuh bis knapp über den Handteller, greift den anderen Handschuh von außen, zieht ihn ebenfalls bis über die Hälfte aus, krempelt die Innenseite nach außen, streift beide dann vollständig ab. Mangels Mülleimer am Lahnufer stopft er das Knäuel in die Hosentasche, später wirft er es weg und wäscht sich die Hände. Auch bei korrektem Handschuhabstreifen können dabei Krankheitserreger von der Handschuhaußenseite auf die Hände gelangen, so Wolfgang Kohnen, Hygieneexperte der Universitätsmedizin Mainz. Deshalb sei es unabdingbar, die Hände zusätzlich zu reinigen. Solche Handschuhe aus Naturlatex oder Synthesekautschuk im Alltag zu benutzen, sinnlos.
Also wenn man diese dünnen Einmalhandschuhe trägt, um zu verhindern, dass die Viren durch die Haut gehen, kann ich beruhigen. Die Viren gehen nicht durch die Haut. Es geht eher darum, dass ich verhindern will, dass ich diese Viren aufnehme und mir nachher an den Mund oder ins Gesicht fasse. Und dann bekomme ich sie in den Mund und das ist der normale Infektionsweg. Das können Sie aber viel besser verhindern, indem Sie sich einfach nicht ins Gesicht fassen und die Hände dann regelmäßig waschen.
DLF-Hörerin Johanna Schoch aus Schwäbisch Gmünd trug zu Anfang der Pandemie Einmalhandschuhe beim Einkaufen. Inzwischen weiß sie, dass diese Handschuhe porös sind, Viren durchlassen und deshalb Sicherheit nur vorgaukeln. Unangenehm außerdem, dass man darin schwitzt und sich Keime, ob gut oder bösartig, vermehren.
Daher bringen sie da in dem Augenblick keinen Schutz. Und es kann auch in Einzelfällen mal allergische Reaktionen geben.
Sagt der Mainzer Hygieniker Kohnen. Ingrid Weiß aus Berlin arbeitet in der Buchhaltung mit Quittungen und Briefpapier. Lauern dort Viren und Ansteckungsgefahr? Fragt sie per Mail. Weder in der Buchhaltung noch in der Buchhandlung muss man sich sorgen, erwidert auf diesem Sender der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schanasit.
Schmierinfektionen nach allen Daten, die uns vorliegen, und die werden ja auch durch die entsprechenden Bundesinstitute immer wieder neu bewertet, spielen keine große Rolle. Sie sind theoretisch möglich. Das heißt, wenn einer ins Buch niest oder hustet und danach würde Frau Weiß direkt reinfassen und danach sich mit der Hand ins Gesicht fassen. Also Sie sehen schon, die Wahrscheinlichkeiten nehmen deutlich ab. Also bitte jetzt nicht angsterfüllt durchs Leben gehen, keine Papierseiten mehr anfassen oder die stehenden Aerosolwolken überall sehen.
Das ist genau, was wir nicht brauchen, weil es die Corona Müdigkeit schürt, findet Schmidt-Schanasit mit Blick auf eine mögliche zweite Welle.
Wenn es wirklich kritische Situationen gibt, dann brauchen wir die Aufmerksamkeit der Bürger und Bürger, wie vor dem ersten Lockdown, da haben alle prima mitgemacht. Und ansonsten bin ich sehr dafür, diesen Alarmismus letztendlich deutlich zu reduzieren.
Hände waschen und kein Alarmismus. Einmalhandschuhe sind auch zurzeit nur selten nötig.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
ein Erbe gerecht zu verteilen, ist oft schwierig. Ob mit oder ohne Testament, wenn Gerichte über den Nachlass entscheiden müssen, kann es Jahre dauern, ein Erbe oder den Pflichtteil tatsächlich zu bekommen. Schneller und womöglich ohne endgültiges Zerwürfnis verläuft eine Mediation mit einem Anwalt für Erbrecht. Dazu der Verbrauchertipp von Beatrice Zeider.
Nicht jedes Testament ist eindeutig und rechtssicher formuliert. Auch eine gesetzliche Erbfolge kann in der praktischen Umsetzung zu Problemen führen. In beiden Fällen kommt es oft zu Streit, etwa über den Wert eines Hauses oder Fahrzeugs. Es herrscht Funkstille. Eine Mediation hilft, diese Konflikte zu lösen.
Dann würde ich tatsächlich anbieten, dass ich die Gegenseite anspreche, wenn tatsächlich kein Kontakt zwischen den potenziellen Konfliktparteien besteht, und darauf hinweise, dass ich hier angesprochen worden bin mit der Anfrage, ob eine Mediation möglich erscheint. Aber wie gesagt, das sind die absoluten Ausnahmefälle, weil normalerweise gehen die Leute tatsächlich erstmal zum Anwalt und dann sind es die Anwälte, die auf mich zukommen und nach den Möglichkeiten einer Mediation für ihren Fall fragen.
Sagt die promovierte Fachanwältin für Erbrecht Annette Wittmütz aus Köln. Sie bildet Mediatoren aus und hat selbst den einen oder anderen Erbstreit geschlichtet. Mediation ist auch selbst dann möglich, wenn beide Parteien nicht miteinander reden.
Bei Shuttle-Mediation kann man entweder am Telefon arbeiten mit den Parteien oder man kann sie auch ins Büro holen und dann tatsächlich auf verschiedene Räume verteilen und dann von Raum zu Raum laufen und jeweils übermitteln, was die andere Konfliktpartei gesagt hat. Am besten natürlich mit der entsprechenden Visualisierung. Also ich arbeite da ganz altmodisch mit Flipcharts. Aber Ziel ist natürlich dann im Laufe der Mediation oder zum Ende der Mediation hin, dass es irgendwann wieder möglich ist, an einem Tisch miteinander zu sitzen.
Voraussetzung einer Mediation ist allerdings, alle Erben müssen dem zustimmen. Ist ein Mitglied der Erbengemeinschaft nicht mit einer gütlichen Mediation einverstanden, wird die Erbmasse gerichtlich aufgeteilt. Das kann sich unter Umständen über viele Jahre hinziehen. Eine Mediation spart nicht nur Zeit, so Wittmütz.
Es empfiehlt sich auch, dass ich am Wochenende zum Beispiel oder auch in der Woche einen ganzen Tag anbiete, dass man dann tatsächlich versucht, an einem Tag mit ein paar Pausen die Sache durchzubekommen. Und mit entsprechendem Zeitdruck ist dann manchmal auch die Einigungsbereitschaft höher, als wenn man es immer wieder so verschleppt. Mediationen werden eigentlich fast ausschließlich nach Stundenhonorar abgerechnet, sodass da natürlich eine ganz große Kostenersparnis damit verbunden ist.
Uta Schlesinger aus Bergisch Gladbach hat selbst eine Mediation mitgemacht.
Ich glaube, wenn wir die Mediation nicht gemacht hätten, hätten wir heute keinen Kontakt mehr. Und mir hat mal ein Anwalt gesagt, wie hoch schätzen Sie Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit ein beim Gerichtsprozess? Dann sagt jeder 80%. Dann sind Sie aber bei 160% und da kann irgendwas nicht stimmen. Und deswegen wird man auch bei einem Gerichtsprozess ja selten da rauskommen, wo man vorher gedacht hat, dass man rauskommt. Und dann geht man in einen Vergleich und jeder ist unzufrieden, während bei einer Mediation hat man dann am Ende einfach ein besseres Gefühl. Also es ist finanziell jedenfalls nicht schlechter und die persönliche Ebene ist eben auch bedient worden.
Mediationen sind im Erbstreit eher noch die Ausnahme. Wollen jedoch Erben eine gütliche und schnelle Einigung erreichen, stellen Mediationen eine Alternative dar.
Der Verbrauchertipp von Beatrice Zeider. Die Menge der durch Schädlingsbefall zerstörten Bäume in deutschen Wäldern hat sich in den vergangenen 2 Jahren nahezu um das 6-fache erhöht. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mit. Die seit 2 Jahren anhaltenden Dürre- und Hitzephasen führten dazu, dass Bäume geschwächt und besonders anfällig für Borkenkäfer und andere Insekten wurden. Corona-Ausbrüche in Niederbayern und am Wolfgangsee. Mehr dazu gleich bei Sandra Schulz in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende und ich verabschiede mich. Ich bin Susanne Kuhlmann.